systematische Täuschung des Parlaments und der Öffentlichkeit bei Stuttgart 21. Sowas Ähnliches haben wir uns schon gedacht, aber jetzt sind neue Beweise aufgetaucht. Und ich bin jetzt verbunden mit Bündnissprecher Dieter Reicherter und sage erstmal Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Interessant ist es auf jeden Fall, was da an Dokumenten aufgetaucht ist. Und interessant ist natürlich auch, wie lange diese Dokumente entsprechend zurückgehalten worden sind. Aber interessant ist eigentlich nicht mal so sehr der Inhalt, weil über den Inhalt haben wir eigentlich immer schon ein bisschen gesprochen. Aber jetzt steht es da irgendwie schwarz auf weiß. Das heißt, es wurde praktisch drehbuchartig darauf hingearbeitet, Stuttgart 21 durchzusetzen. Was steht denn eigentlich in diesen Dokumenten drin?
Ja, bei den Dokumenten gibt es zwei Gruppen, getrennt nach den Themen. Die eine Gruppe sind Unterlagen zum Untersuchungsausschuss, damals zum Polizeieinsatz im Schlossgarten. Und das andere betrifft die sogenannte Schlichtung unter Heiner Geißler. Ich möchte eigentlich mit dem anfangen, was mich am meisten geschockt hat. Und das ist ein als vertraulich überschriebener Vermerk aus dem Staatsministerium vom 10. November 2010. Ich habe es jetzt gerade vor mir auf dem PC. Wir haben ja alle Dokumente eingescannt. Und da ging es ja darum, dass damals die Schlichtung durchgeführt wurde zwischen den Befürwortern des Projekts, so würde ich es mal sagen, natürlich vor allem den Verantwortlichen dafür und den Gegnern des Projekts. Und das wurde immer als Faktencheck, als neutraler Faktencheck verkauft. Und jetzt lese ich plötzlich, wie das hinter den Kulissen damals gehandhabt wurde und dass man sich da versprochen hat, dass das eine Lebensversicherung für die damalige Landesregierung sei, weil man da einfach die Öffentlichkeit täuschen wollte über dieses Projekt. Und das sind dann Dinge drin, also die, wie Sie schon sagten, die man eigentlich immer ahnte, aber nicht wusste, dass das so niedergelegt worden ist. Also da ist zum Beispiel bekannt gewesen, dass die Kosten steigen, dass die Finanzierung nicht ausreicht. Da sind auch Hinweise darauf drin, dass die schweren Mängel des Projekts, mit denen wir ja heute immer noch kämpfen, dass die damals schon bekannt waren. Und jetzt sollte man ja annehmen von einer öffentlichen Veranstaltung, wie es damals war, dass da die wahren Fakten auf den Tisch kommen. Aber da ist jetzt ganz klar festgehalten, dass das alles bekannt war und dass das aber vernebelt werden sollte. Also man spricht beispielsweise davon, dass diese Mängel, die vorhanden waren, wenn man die beseitigen könne, das könne man als Kompromiss mit den Gegnern verkaufen und die Gegner dann für die Kostensteigerungen verantwortlich machen. Und also das ist zum Komplex Schlichtung eigentlich das, was da drin steht. Aber was mich am meisten überrascht hat, ist die Aussage, dass man versuchen will, mit dem Heiner Geißler vorher diesen Schlichterspruch abzusprechen, weil es könne nicht sein, dass der Geißler den Gegnern Recht gibt in irgendeiner Weise oder dass sogar zum Ergebnis kommt, dass das Projekt zu stoppen sei. Also das ist wirklich ungeheuerlich. Das wäre jetzt mal das Wesentliche zu dem einen Komplex zum Schlichterspruch, zum Schlichtungsverfahren. Das andere, da geht es dann um den Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz. Und da ist es so, das muss man wissen als Laie, dass ein Untersuchungsausschuss die gleichen Befugnisse hat wie ein staatliches Gericht. Das heißt, Zeugen, die da vernommen werden, die müssen natürlich die Wahrheit sagen. Und bei falscher Aussage können die bestraft werden dann durch staatliche Gerichte. Und jetzt sollte man ja eigentlich annehmen, dass zum Beispiel Mappus, der da als Zeuge vernommen wurde, und ja diese Wahrheitspflicht natürlich kennt, dass der auch die Wahrheit ausgesagt hat. Jetzt finde ich da aber für ihn und für seinen Staatssekretär Wicker, der auch aussagen musste, finde ich da regelrechte Drehbücher in den Unterlagen. Also da wurde Wort für Wort aufgeschrieben von einem Untergebenen, einem hohen Herrn im Staatsministerium, der Abteilungsleiter war, was denn diese Zeugen aussagen sollten. Also der Zeuge muss ja das sagen, was er selbst weiß, was er erlebt hat, muss alles sagen, darf nichts Wichtiges weglassen. Jetzt schreibt jemand Wort für Wort auf, was der Zeuge sagen soll. Und wie wir wissen, ich hatte mir auch durch einen Akteneinsichtsantrag die Protokolle besorgt im Untersuchungsausschuss, deshalb kann ich es vergleichen. Wie wir also wissen, wurde Wort für Wort das gesagt, was vorher aufgeschrieben wurde. Es geht jetzt nicht nur um dieses sogenannte Eingangsstatement, sondern die hohen Herren wurden ganz gezielt vorbereitet darauf, welche Fragenkomplexe dann zur Sprache kommen und was alle anderen Zeugen gesagt haben. Man hat es so gelegt, dass die anderen Zeugen vorher vernommen wurden und da ist jetzt von jedem einzelnen Zeugen niedergelegt, was er gesagt hat und man spürt so richtig bei diesen Anleitungen, wie das eingebaut werden soll und zusammengefügt werden soll, diese Aussagen, dass auch die Aussage von Mappus und seinem Staatssekretär dann passt in diese Geschichte. Und ja, so kam es ja dann auch tatsächlich. Ja, besonders verwerflich, sage ich jetzt mal, als Jurist, aber auch als Staatsbürger, ist ein Hinweis an Mappus. Es ging ja beim Untersuchungsausschuss um die Frage, ob Mappus Einfluss genommen hat auf diesen Polizeieinsatz, insbesondere auf den Zeitpunkt des Polizeieinsatzes. Und nach diesem fettgedruckten Vermerk von Mappus kam bei den anderen Zeugen nicht zur Sprache, dass Mappus selbst sich angeboten hatte, dass er Polizeikräfte aus anderen Bundesländern besorgen kann, dass er da den Ministerpräsidenten anruft. Das wäre natürlich ein wichtiges Indiz, dass er selbst Einfluss genommen hat. Die anderen Zeugen haben das nicht gesagt und jetzt wird er selbst darauf hingewiesen, dass das nicht zur Sprache kam. Obwohl es sehr wichtig war für das Thema, er selbst hat es dann auch nicht erwähnt. Der zweite Punkt in der Aussage Mappus war dann, dass er sich verplappert hatte und Protokolle erwähnt hatte des Polizeipräsidenten Stumpf. Daraufhin hatte der Obmann der Grünen-Fraktion damals, der Ulis Kerr, nachgefragt, den Mappus, ob er denn diese Protokolle kenne oder gehabt habe. Und dann sagt Mappus nicht etwa, mir wurde alles haarklein aufgeschrieben, was Stumpf erzählt hat, ich habe das gelesen zur Vorbereitung. Nein, er sagt, ich habe diese Protokolle nicht und habe sie nicht gehabt. Aber es geht ja, wie gesagt, um die Kenntnis der Aussage und nicht, ob ich das Papier in der Hand hatte. Also das sind zwei Punkte, die klar nach meiner Meinung nach falsch sind in der Aussage Mappus. Und jetzt kommt das nächste Drama. Diese falsche Aussage, von der ich ausgehe, ist strafrechtlich verjährt. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre und die Zeugenaussage war Ende 2010. Hätte jetzt die grüne Landesregierung, also damals war es grün-rot, aber unter grüner Leitung im Staatsministerium, hätte man mir damals diese Unterlagen zur Verfügung gestellt, ich hatte ja schon 2012 beantragt, die Einsichtnahme, dann hätte man eine mögliche Falschaussage verfolgen können durch die Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, jetzt ist es verjährt, jetzt kann man da nichts mehr machen. Aber es wirft doch ein bezeichnendes Licht auf die damaligen Verhältnisse und eben darauf, dass man auf Biegen und Brechen zum einen Stuttgart 21 durchsetzen wollte und zum anderen eben diesen Ablauf des Polizeieinsatzes und der Vorbereitung vertuschen wollte.
Das ist tatsächlich ein ziemlich dicker Hund, finde ich, weil es wirft natürlich mehrere Fragen auf, unter anderem natürlich auch die um den Stuttgart 21 Prozess herum stattfindenden Volksabstimmung, die ja im Grunde genommen total irgendwie hinfällig geworden ist durch alle möglichen Einflussnahmen, die eben den Bürger verdummen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gut, dass Sie es ansprechen. Denn bei der Volksabstimmung hat man ja immer behauptet, dass das Projekt finanziell auf guten Beinen dastehe, dass es nicht teurer wird und dass es auch das bestgeplante Projekt aller Zeiten sei. So wurde es ja immer pauschal bezeichnet. Und wenn ich jetzt weiß, dass schon ein Jahr vorher, aber intern ja bekannt war und schwarz auf weiß niedergelegt ist, dass das Projekt schwere Mängel hat und dass das Geld nicht ausreicht, es steht ausdrücklich drin, dass das Land, die Stadt Stuttgart und die Bahn und / oder steht da auch der Bund dann nachschießen müssen, das Geld, dann ist ja klar, dass getäuscht wurde bei dieser Volksabstimmung.
Eine andere Geschichte ist die ganze Einbindungsgeschichte, sprich man hatte einen Kompromiss geschlossen, um die entsprechenden Gegner mit einzubinden und darauf einzuschwören, den Kompromiss irgendwie mitzutragen.
Ja, das ist eben das Nächste, dass es darum ging, wie schon erwähnt, die bekannten Mängel da irgendwie zu beheben und das so darzustellen, als ob das eigentlich Luxusverbesserungen wären und man da den Gegnern entgegenkommt, obwohl es nicht nötig wäre, und dann ausdrücklich drinsteht, dass man die Gegner für die Kostensteigerungen verantwortlich machen will. Und also das ist halt eine Verdrehung der Wahrheit. Und da erlaube ich mir schon den Hinweis auf das C im Namen der CDU, also christlich. Und da finde ich, das geht halt überhaupt nicht. Das geht in der Politik nicht, das geht auch nicht im täglichen Leben, dass man andere derart täuscht, wie das hier geschehen ist.
Nun ja, das Christentum hat eine lange Geschichte, da ist viel, viel passiert. Aber die Grünen haben nicht so eine lange Geschichte und die Grünen sind ja hier auch maßgeblich dran beteiligt. Sprich, die Grünen wurden ja auch eingebunden und die Grünen haben nirgendwo mal auf das Stoppknöpfchen gedrückt.
Ja, das ist es ja, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Also wie gesagt, nach der von der CDU verlorenen Wahl damals zum Landtag 2011 waren ja die Grünen die Herren direkt im Staatsministerium. Das untersteht ja Kretschmann. Und da wäre es ja ein leichtes gewesen, die Unterlagen, die ja mit Sicherheit bekannt waren. Wie gesagt, ich hatte einen Antrag gestellt auf Einsichtnahme und in dem Bescheid, in dem die Einsichtnahme abgelehnt wurde, steht ja drin, was für Dokumente es sind. Es steht natürlich nicht der Inhalt der Dokumente drin, aber genau die Vermerke sind bezeichnet nach dem Datum und nach dem Themenkomplex. Das heißt, man wusste ganz genau, was da drin steht und ich kann es nicht nachvollziehen, weshalb man das derart lange gesperrt hat. Ich musste ja den Rechtsstreit fast 10 Jahre führen und es ging über 4 Instanzen, also angefangen vom Verwaltungsgericht Stuttgart, über den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und dann noch zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und von dort ging es wieder zurück. Wir waren ja zuletzt wieder in Mannheim beim Verwaltungsgerichtshof. Das alles hätte man sich sparen können, wenn die Grünen bereit gewesen wären, da die CDU so darzustellen, wie sie halt ist, und das aufzudecken.
Da ist jetzt gleich beantwortet worden, wie überhaupt an diese Dokumente herangekommen ist. Das heißt, es war ein sehr, sehr langer Kampf, David gegen Goliath, und das eben vor Gericht über mehrere Instanzen hinweg.
Ja, das war's ja. Also mir ging es einfach um die Aufarbeitung dieses Polizeieinsatzes und der Hintergründe. Und deshalb hatte ich diesen Antrag im Staatsministerium gestellt, im Übrigen auch bei anderen Ministerien. Aber hier beim Staatsministerium, da durfte ich ja tausende von Dokumenten sehen. Wir waren zu 2, 3 volle Tage dort, haben alles gesichtet und eingescannt. Und dann gab es eben einen Teil, den wir nicht sehen durften, was abgelehnt wurde. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das 10 Jahre dauert, bis ich die Dokumente sehen kann, weil wirklich mit allen Mitteln dagegen gearbeitet wurde. Ich hatte 2017 beim Verwaltungsgerichtshof dann in vollem Umfang Recht bekommen Und dann hat genau das Staatsministerium Revision gegen das Urteil eingelegt. Die Bahn übrigens auch. Die Bahn war auch beteiligt an dem Prozess. Und man hat also ganz bewusst blockiert, dass ich da Einsicht bekomme in die Dokumente.
Was hat es für Folgen? Das heißt, praktisch ist die ganze Sache verjährt und ja, man kann ruhig weiterschlafen. Das heißt, man kann ruhig weiterschlafen, Mappus kann ruhig weiterschlafen und die anderen Parteien auch.
Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt auch bei Ihnen darüber sprechen darf. Denn ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie sie da getäuscht wurde und wie die Politik mit den Bürgerinnen und Bürgern umgegangen ist. Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Also das Strafrechtliche, ich habe ja selbst im Berufsleben immer Strafrecht gemacht. Das Strafrechtliche ist wichtig, aber diese Beteiligung und die Kenntnis der Öffentlichkeit ist für mich das Wichtigere. Und deshalb, wie gesagt, bin ich froh, dass das rauskam und bin auch froh, dass die Medien interessiert sind und es kommt ungeheuer viel zurück zu mir, dass die Menschen sagen, wir freuen uns, dass jemand das aufgedeckt hat und wir wollen, dass sich da was ändert, dass künftig die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß informiert wird.
Das heißt, da ist etwas in Gang gesetzt worden. Was hat das jetzt für Folgen auf Stuttgart 21? Ich meine, da ist ja auch was in Gang gesetzt worden. Man demonstriert immer noch gegen Stuttgart 21, man zeigt immer noch Alternativen auf, aber auf der anderen Seite wird irgendwie weitergebaut.
Ja, das ist genau das Problem und da gilt dasselbe, wir kämpfen einfach weiter. Das Problem ist, die Argumente sind ja klar und die Tatsachen sind alle belegbar, aber es wird eben weiter mit Tricks die Öffentlichkeit getäuscht. Das geht ja jetzt genauso weiter. Jetzt ist von zusätzlichen Bauten insgesamt 4 Erweiterungen für Stuttgart 21 die Rede. Und das wird jetzt damit begründet, dass der Deutschlandtakt das nötig mache, was wiederum nicht stimmt, sondern das sind einfach wieder diese Mängel des Projekts, die von Anfang an da waren und zusätzlich einfach diese Sucht, immer noch größer und noch teurer zu bauen. Also es soll zusätzlich der längste Eisenbahntunnel Deutschlands jetzt noch auf den Filtern gebaut werden. Der ist schlichtweg unnötig, weil man ja die Gäubahn bis zum Hauptbahnhof direkt hat, über die sogenannte Panoramastrecke von Stuttgart-Vaihingen zum Hauptbahnhof. Und wir kämpfen jetzt für den Erhalt dieser Panoramastrecke, wo die Züge direkt ins Zentrum bis zum Hauptbahnhof fahren können. Das heißt, dieser Tunnel ist völlig überflüssig. Und das ist wieder so ein Punkt, wo einfach die Öffentlichkeit getäuscht wird. Ich habe im Übrigen gerade gestern jetzt einen Brief entworfen an den Petitionsausschuss des Bundestages. Da hat eine Gruppe aus Stuttgart-Degerloch den Petitionsausschuss angerufen und auf die Mängel einmal beim Brandschutz und zum anderen bei der Finanzierung hingewiesen. Und der Petitionsausschuss wollte das jetzt mit einem Federstrich vom Tisch bringen und ablehnen. Jetzt habe ich, wie gesagt, einen Schriftsatz entworfen mit den Argumenten, die da wesentlich sind, auch mit den rechtlichen Regelungen zu der Bauausführung mit dem Brandschutz und habe die Dokumente zusammengestellt, die dazugehören. Sprich, wir kämpfen an allen Fronten und solange das Projekt nicht fertig gebaut ist und tatsächlich in Betrieb ist, geht der Kampf natürlich weiter. Wir wollen ja nicht, dass immer noch mehr Milliarden da reingesteckt werden und das, was eben droht, hinterher das Projekt nicht in Betrieb genommen werden kann wegen dieser Mängel.
Ich stelle mir auch gut vor, dass es auch nachher weitergeht, denn wie das Projekt zustande gekommen ist, ist ganz einfach schlicht und ergreifend der Demokratie, und das ist ein Kommentar von mir jetzt, hier ein Schlag ins Gesicht versetzt. Auf jeden Fall, Dieter Reichert, da habe ich interviewt, und zwar so zur systematischen Täuschung des Parlaments und der Öffentlichkeit im Rahmen von Stuttgart 21 und der neu aufgetauchten Dokumente. Ich danke mal für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Alles Gute.